Moin und herzlich willkommen zu Auf einen Tomatensaft mit, der Podcast vom Hamburg Airport. Mein Name ist wie immer Florian Zastrow aus der Social Media Abteilung des Hamburg Airports. Ich hoffe, ihr hattet eine schöne und besinnliche Weihnachtszeit und seid auch alle soweit wohlauf. Wie bereits im Podcast zuvor angekündigt, haben wir zum Jahresende eine Sonderausgabe für euch aufgenommen. Und dafür habe ich auch einen ganz besonderen Gast heute eingeladen, auf den ich mich schon sehr, sehr freue. Wir werfen einen Blick zurück und schauen auf das Jahr 2020, welches wirklich kein einfaches Jahr für die Luftfahrt war. Wie ist es uns ergangen? Welche Herausforderungen mussten wir meistern? Und wie sieht die Zukunft aus? Diese Fragen beantwortet uns heute der Geschäftsführer vom Hamburg Airport und somit auch mein Chef. Also, falls ich etwas nervös sein sollte, bitte ich euch, mir das zu verzeihen. Macht es euch bequem, denn wir starten jetzt. Oh, an dieser Stelle hätte ich mich gesagt, auf einen Tomatensaft mit. Aber für die Sonderausgabe sage ich mal, wir starten jetzt auf einen Jahresrückblick mit dem Geschäftsführer vom Hamburg Airport.
Meine Damen und Herren, im Namen der gesamten Crew begrüße ich Sie ganz herzlich an Bord unseres Podcast-Fliegers HAM 1911 nach Hamburg. Wir haben soeben die geplante Flughöhe erreicht. Machen Sie es sich also bequem. Setzen Sie Ihre Kopfhörer auf. Wir beginnen in wenigen Momenten mit dem Bord-Entertainment. Ihr Pilot und seine Crew wünscht einen angenehmen Flug und viel Spaß bei Auf einen Tomatensaft mit.
Bevor wir beginnen, gibt es vorab ein paar Informationen zu unserem heutigen Gast. Er ist 62 Jahre jung, aufgewachsen in Basel in der schönen Schweiz und hat an der Uni in St. Gallen studiert. Ein Zusatzstudium hat er sogar an der Stanford University in Kalifornien gemacht. Er ist Familienvater von zwei Kindern und stolzer Hundebesitzer. Bevor er Geschäftsführer des Hamburg Airports wurde, war er unter anderem für die Airlines Crossair sowie Swissair im Einsatz. Seit 2003 ist er der Geschäftsführer der Flughafen Hamburg GmbH. Also ein richtiger Aviator durch und durch. Und passend dazu besitzt er sogar noch einen eigenen Pilotenschein. Da liegt es natürlich auch nahe, dass auch das Reisen zu seiner Leidenschaft gehört. Ich begrüße ganz herzlich Herrn Michael Eckenschwieder. Moin, Herr Eckenschwieder. War soweit alles korrekt, was ich gesagt habe?
Ja, guten Morgen, Herr Zastrow. War alles korrekt und freue mich heute hier zu sein und mit Ihnen auch auf ein vergangenes schwieriges Jahr zu blicken.
Ja, ich freue mich auch, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Es ist sicherlich nicht so einfach, da eine passende Lücke zu finden, aber dass Sie sich jetzt heute hier für den Podcast die Zeit genommen haben, dafür bedanke ich mich jetzt schon mal. Und ich bin auch ganz gespannt, was Sie uns denn heute alles berichten werden. Wie es nun mal auch in unserem Podcast üblich ist, biete ich meinen Gästen immer vorab einen Tomatensaft an, weil es heißt ja auch eigentlich auf einen Tomatensaft mit. Und auch Ihnen möchte ich gerne einen anbieten. Und zwar haben wir wieder den Standard-Tomatensaft dabei und das beliebte Getränk scharfe Tomate. Das war bisher so der Dauerrenner. Womit darf ich Sie glücklich machen?
Sie dürfen mir gerne mit der scharfen Tomate, die ich eigentlich unter dem Begriff Virgin Bloody Mary kenne.
Ach, Virgin Bloody Mary?
Virgin Bloody Mary, das ist quasi, auf den Flugzeugen wird ja viel Tomatensaft getrunken, ja. Deshalb denke ich, ist das auch der Titel Ihres Podcasts. Aber Virgin Bloody Mary, das ist für die, die jetzt nicht so auf Alkohol stehen, ist das eine richtig gute Tomatensaftmischung.
Und dann nehme ich an, ich Ihnen mal einen,
dass Sie den hier auch so haben.
Trinken Sie denn auch während des Fluges gerne Tomatensaft oder ist das so, oder auch allgemein privat? Also der Herr Kranefuß, unser Pastor, trinkt zum Beispiel auch gerne privat einen Tomatensaft.
Nee, ich trinke zwischendurch mal auf einem Flug und dann eben eine Virgin Bloody Mary, also wirklich gut gemischt.
Ja.
Aber das eher selten. Aber ich mag es gerne. Nicht ein Getränk, das ganz schnell runtergeht.
Ja, das stimmt.
Das
habe ich auch schon festgestellt. Einmal.
Anna, vielen Dank.
Sie. Also, Prost auf das. Naja, ob man darauf anstoßen sollte, weiß ich nicht, aber.
Nee, wir stoßen auf ein besseres 21er.
Das hört sich gut an. Ah, da ist man auch gleich wach. Mit der Schärfe. Ja, wie waren denn Ihre Weihnachten dieses Jahr so? Wie haben Sie Weihnachten verbracht? Wahrscheinlich ganz anders, als Sie es sonst machen, oder?
Ja, zum einen, ich wäre eigentlich im Urlaub gewesen, also deshalb ja. Sowieso anders. Und ja, ansonsten war das im kleinen Familienkreis und Das haben wir die letzten Jahre auch schon nicht im großen Familienkreis gefeiert. Und insofern war es einfach eine ruhige Weihnacht. Und das habe ich auch sehr genossen, dass man da Zeit füreinander hatte. Und
aber vermissen Sie nicht auch so ein bisschen diesen Weihnachtstrubel, was dazugehört, die ganzen Weihnachtsmärkte, das leckere Essen und vielleicht auch so ein bisschen dieser Weihnachtsstress, was die Geschenke angeht?
Nee, den Geschenkestress, den machen wir schon lange nicht mehr. Ich habe immer versucht, frühzeitig mit Geschenken durch zu sein. Und viel hilft mir dann auch meine Frau dabei, also für Geschenke für Kinder, Verwandte und so weiter. Und ansonsten ist für mich die Vorweihnachtszeit natürlich nicht eine, wo ich viel auf Wochenmärkten oder Weihnachtsmärkten bin. Da sind sehr viele Termine, die Ende Jahr noch sein müssen. Und so gesehen ist für mich dann wirklich kurz vor Weihnachten eine Zäsur und dann genieße ich die Ruhe, eigentlich egal, wo ich bin. Und das war in diesem Jahr zum Glück dann auch so, bis kurz vor Weihnachten noch sehr viel. Ja. Das sind die Aufsichtsratssitzungen und letzte Abstimmungen oder Vertragsgespräche, wie auch immer. Und aber dann ist Zäsur und die Zeit nehme ich mir dann auch.
Und wie würde denn Ihre normale Weihnachten sonst aussehen, wenn wir nicht gerade Corona hätten? Wären Sie dann, haben Sie ja schon gerade gesagt, Sie werden verreist. Geht es meistens immer in die Schweiz zurück oder?
Das kommt ganz drauf an. Ja. Also in dem Sinne, mal weg tut gut. Und wir sind aber auch, wie gesagt, wir sind keine Großfamilien, so gesehen war das in diesem Jahr nicht sehr viel anders als in den anderen Jahren. Und deshalb habe ich auch sehr genossen und mich da auch etwas entspannen können.
Und was mich natürlich so ein bisschen persönlich interessiert, weil da ist es ja immer so, entweder oder. Was gibt es bei Ihnen denn zu Weihnachten auf zum Essen, also auf den Tisch? Was kommt auf den Tisch? Ist es da die Bockwurst mit Kartoffelsalat oder ist es doch wild oder ganz exotisch?
Ja, weder noch. Wir haben seit Jahren ein Fondue, also nicht ein Käsefondue, sondern ein Fleischfondue mit Bouillon. Mhm. Also Fondue Chinoise nennen wir das. Und das ist so eine Tradition, wo man weiß, es gibt am 24. immer
Fondue.
Immer dieses Fondue. Und das war auch dieses Jahr so und finde ich ja wunderbar.
Ja, das hört sich gut an. Vielleicht sollte ich das mal auch einführen. Ja. Bei Oma und Opa gibt es immer Wild mit Klöße und Rotkohl. Das kann ich aber auch sehr empfehlen.
Ja, so hat jede Familie seine Tradition. Genau, und ich glaube, das macht Weihnachten ja auch aus.
So, und so schön diese Weihnachtszeit auch war, wollen wir ja in diesem Podcast auch ein bisschen zurückblicken auf das Jahr 2020. Und ja, was war das auch für ein Jahr, Herr Engschwieler? Ich glaube, selbst in Ihrer langen Karriere, fast schon 20 Jahre hier am Hamburg Airport, ist das Jahr 2020 mit Abstand das schwerste Jahr für Sie und für den Flughafen gewesen. Oder wie sieht da Ihr Fazit so aus?
Ja, das kann ich genauso unterstreichen. Es hat ja eigentlich ziemlich normal begonnen. Die ersten 2 Monate waren im Rahmen dessen, was wir erwartet hatten. Den März werde ich dann eigentlich auch nicht vergessen. Da konnte man fast täglich zusehen, wie der Verkehr zurückging und wie wir dann quasi ab der 2. Märzhälfte auf fast keinem Verkehr mehr waren, was ja dann April und Mai dann so blieb. Und wir hatten eigentlich das ganze Jahr durch immer einen Krisenmodus, wo es darum ging, was kommt jetzt als nächstes. Und wir eigentlich nie wussten, wie die nächsten 1-2 Monate sein werden. Und das war sicherlich das sehr, sehr Schwierige. Auch die Prognosen waren ganz schwierig, die Diskussionen, was kommt und was nehmen wir an.
Ich meine, dieses Ungewisse, ne? Diese Ups und Downs, die wir auch
dieses, hatten. Genau, dieses Unwissen, also man weiß wirklich nicht, was kommt. Wir wissen auch jetzt nicht, was wir nächstes Jahr sein. Ja. Und dann aber auch die Entscheidungen zu treffen, mit den Gesellschaften zu sprechen, was tun wir, die ganzen Vereinbarungen dann auch mit den Mitarbeitern, mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, was tun wir da, welche Projekte lassen wir laufen, stoppen wir. Und das war insofern schon ein sehr anstrengendes Jahr, was von außen gesehen, haben Sie das Gefühl, es läuft ja nichts am Flughafen. Gefühlt ist mehr gelaufen denn je. Und deshalb wird das auch so, ich glaube, es wird in Erinnerung bleiben natürlich als ein Jahr, das wirklich außergewöhnlich war in jede Richtung. Es gibt auch Positives. Ich glaube, wir sind als Flughafen wirklich enger zusammengerückt. Das hat man gespürt. Da war Solidarität, Unterstützung da. Man ist für sich eingestanden. Es war jeder bemüht, dass es funktioniert. Und so haben wir da doch einiges auf den Weg gebracht. Und ich glaube, wir haben in diesem Jahr auch einige Entscheidungen getroffen, die uns für die kommenden Jahre erleichtern sollten oder weniger schwierig machen sollten, das Kommende dann auch zu bewerkstelligen.
Wenn Sie so auch ganz nochmal in Ihrer Karriere vom Hamburger Flughafen zurückblicken, was waren denn so, also ich würde mal jetzt sagen, Top 1 ist diese Corona-Situation, die wir gerade haben, aber was waren so die Top 3 an Herausforderungen, die Sie hier am Hamburg Airport schon miterleben mussten?
Zum einen waren das ja alles Herausforderungen, die dann zeitlich eher begrenzt waren. Also das war, also ob ich jetzt den Stromausfall nehme vor einigen Jahren, ob ich die Aschewolke nehme, die wir auch schon fast wieder vergessen haben. Wir hatten zu Beginn meiner Tätigkeit auch das ganze Thema SARS. Wir hatten die Finanzkrise. Also wir hatten immer wieder Themen, die uns betroffen hatten. Aber es war nie ein so starker Einschnitt, wie wir das dieses Mal gesehen hatten. Also das waren dann vielleicht 5 oder 10% Verkehrsrückgänge, Schwankungen oder auch nur einzelne Tage, Wochen, die es zu meistern galt. Und hier sind wir jetzt eigentlich seit März, wenn man so will, im Krisenmodus. Und die Perspektive, wann wir wieder in eine gefühlte Normalität kommen, das können wir heute auch noch nicht abschätzen.
Und es ist ja auch so, dass es nicht nur uns als Hamburg Airport betrifft, sondern halt weltweit. Die ganze Luftfahrtindustrie ist davon betroffen, die Reisebranche und so weiter. Alle sind stark betroffen von dieser Pandemie. Wie hart hat es denn wirklich uns getroffen? Also auch in Zahlen. Wir haben jetzt auch schon in den Medien mitbekommen. Wir mussten einige Verluste hinnehmen. Einige hat auch ein bisschen, ja, es kommen weniger Passagiere, das ist klar. Wie sieht denn das da aktuell aus bei uns?
Ja, wir werden, wie gesagt, die Jahresendzahlen haben wir noch nicht, aber die werden unter 5 Millionen Passagieren sein für dieses Jahr, verglichen mit den 17,5, die wir in 2019 haben. Also das ist ein dramatischer Einbruch, den wir da erleben. Wir werden einen Verlust schreiben, der weit über 100, also wir haben 130 Millionen geschätzt, gehen wird. Das sind nämlich Zahlen, die eigentlich undenkbar sind, die einem auch wehtun. Also als Geschäftsführer ist man ja eigentlich dafür letztendlich verantwortlich, dass wir positive Ergebnisse schreiben und selbst finanzieren. Das ist im Moment ganz, ganz schwierig. Bei den Verkehrszahlen, wir sind im Moment bei 70, 60 Flügen pro Tag,
im Vergleich,
wo wir sonst zu 400, 500 sind. Wir sind bei einigen wenigen tausend Passagieren, wo wir sonst 50.000 haben. Also das sind so einige verkehrliche Zahlen. Ich meine, über 80% unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind in Kurzarbeit. Das hätte man sich auch nie denken können. Und Kurzarbeit, die ja vom Grundsatz eine gute Maßnahme ist, ursprünglich gedacht für einige Monate. So wie es aussieht, werden wir bis Ende nächsten Jahres, solange die Kurzarbeit gesetzlich geregelt ist, werden wir die benötigen. Und das sind wir, und dann haben wir viele, viele Partner am Flughafen. Denken Sie an all die Geschäfte, die es nicht genauso schwierig haben, die Gastronomie, die Taxifahrer und. Also das ist schon etwas, das nicht einzigartig für uns als Flughafen ist, sondern das viele betrifft. Und auch viele Unternehmen, die indirekt ja auch vom Flughafen abhängen, also viele Dienstleister, wo wir jetzt Projekte ja stillgelegt haben, gekürzt haben, wo wir auch auf viele externe Dienstleister nicht mehr uns abstützen, weil wir eben Kosten sparen müssen.
Sie haben es ja auch schon bereits erwähnt, dass wir auch in der Kurzarbeit sind und aufgrund des geringen Passagieraufkommens. Und wie sehr schmerzt es Ihnen denn, wenn Sie durch das Terminal, beziehungsweise, ach nee, wir haben ja, Terminal 2 ist ja auch schon geschlossen, aufgrund des geringen Passagieraufkommens. Aber wie sehr schmerzt es die denn, wenn die durch den Flughafen gehen und sehen, die wenigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die wenigen Passagiere, also selbst wenn ich da mal durchgehe, das ist ein ganz komisches Gefühl, ein bisschen wie ausgestorben fühlt sich das an. Sonst lebt ja der Flughafen durch diese Dynamik, durch die Mitarbeiter, durch das Reisen, durch die Reisende. Das ist ja immer so eine Aufbruchsstimmung, von der ist gerade aber wenig zu spüren. Wie geht es Ihnen denn da, wenn Sie da so...
Ja, genauso. Also ich versuche häufig im Terminal zu sein, und der Eindruck, das ist so. Ich glaube, da können wir nichts darüber hinweg diskutieren. Ich freue mich dennoch, wenn ich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sehe, die trotz dieser schwierigen Situation doch immer das Lächeln, das wir ja als Markenzeichen haben. Das sieht man, die gute Einstellung, das gegenseitige Unterstützung, das spürt man auch, das finde ich auch schön zu sehen. Obwohl ich natürlich auch weiß, dass Kurzarbeit ist, ist etwas ganz Schwieriges, auch über diese lange Zeit. Und das ist für viele auch schwierig, damit umzugehen. Das ist natürlich etwas, das kennt man nicht. Und die Unsicherheit, wie lange hält das an und wie viele Prozent bin ich jetzt in Kurzarbeit oder nicht, das ist schon echt schwierig. Und da bin ich froh, dass wir eine Lösung auch mit dem Betriebsrat gefunden haben, wie wir diese Kurzarbeit organisieren. Ich denke, das ist auch eine gute Leistung des Unternehmens, dass wir das so tun konnten, die Gesellschafter das auch mit unterstützen. Aber wie gesagt, für jeden Einzelnen ist das ganz schwierig und deshalb wünsche ich mir auch, dass wir möglichst schnell wieder davon wegkommen in eine Normalität, auch wenn ich weiß, dass das noch einen Moment gehen wird und ich da auch natürlich an die Geduld appellieren muss, die mir selbst auch schwerfällt. Das ja. Ist leider so und das können wir auch nicht schönreden. Ja.
Was natürlich auch Corona mit sich gebracht hat, was bei uns erstmal noch nicht so Thema war oder was jetzt auf jeden Fall auch ist dieses Thema Homeoffice beziehungsweise mobiles Arbeiten. Auch wir am Flughafen forcieren das immer mehr. Aber es ist natürlich auch klar, ein Flughafen kann nicht von zu Hause aus gesteuert werden. Wie sieht's denn da bei Ihnen aus? Sind Sie denn auch häufig mal im Homeoffice oder sind Sie häufig hier am Flughafen anzutreffen?
Ja, ich war in der ersten Phase eigentlich kaum im Homeoffice, sondern immer hier am Flughafen. Seit jetzt diesem zweiten Lockdown oder der zweiten Welle bin ich eigentlich jeden zweiten Tag zu Hause. Das ist auch eine Umstellung, das gebe ich auch gerne zu. Ich muss auch umgekehrt auch sagen, dass wir technisch ja wirklich top vorbereitet waren. Das hat super geklappt, dass wir ab März eigentlich viele, viele ins Homeoffice schicken konnten, die technisch in der Lage waren, dann von zu Hause zu arbeiten. Wir haben die Kommunikation, dass wir viele, viele Meetings heute über Teams abhalten. Das funktioniert technisch perfekt. Da werden Präsentationen eingespielt. Wir haben also viele Dinge, die wir jetzt wirklich gut machen. Das, finde ich, ist auch eine Basis für die Zukunft. Wir haben ja auch im Moment eine Arbeitsgruppe, die sich mit dem mobilen Arbeiten beschäftigt. Also wie werden wir das inskünftig dann gestalten? Da gibt es auch viele Dinge, die dafür sprechen. Es gibt auch andere Dinge, die weniger dafür sprechen. Da sind wir dabei, das aufzubereiten. Und das ist etwas, wo ich davon überzeugt bin, dass wir da nach einer Corona-Krise auch anders arbeiten werden. Und ja, trotzdem wird das persönliche Zusammensein, gerade in unserer Branche, wo wir Menschen zusammenbringen mit der Luftfahrt, dass wir bleiben. Und ich glaube, das ist die Mischung, die es ausmachen wird.
Ja, definitiv. Und in unserem vergangenen Podcast haben wir auch bereits schon über viele Maßnahmen gesprochen, die wir hier umgesetzt haben. Und wir wurden sogar auch schon dafür ausgezeichnet mit dem Skytrax Award. Und was aber ist Ihrer Meinung nach die wichtigste Maßnahme, die eventuell auch nach Corona noch Bestand haben wird?
Ja, gut, Skytrax, der Hygiene Award war quasi dafür, dass wir halt wirklich auch schnell das Terminal und alle Anlagen so, ich sage nicht ertüchtigt, aber angepasst haben, dass wir eben den Passagieren zeigen konnten, dass Fliegen sicher ist. Das finde ich eine ganz, ganz wichtige Aussage. Das gilt nach wie vor und das haben wir toll und schnell gemacht. Da waren viele, die sich auch wirklich solidarisch gemeinsam da hingesetzt haben, geklebt haben, Stühle umgesetzt haben und. Das ist sicherlich eine Maßnahme. Wir werden sehen, welche behördlichen Vorschriften wir für die Zukunft davon behalten werden, welche nicht. Das andere ist, dass wir in dieser Zeit jetzt wirklich gelernt haben, auch deutlich digitaler zu arbeiten. Wie gesagt, wie viele Termine, wo man sonst das Gefühl hat, wenn man sich nicht sieht, geht das nicht, die jetzt heute wunderbar gehen. Das wird sicherlich bleiben. Wir werden auch da sehen, wie viel wird Homeoffice bleiben, wie viel mobiles Arbeiten. Das sind ja nicht ganz dasselbe. Wie viel werden wir auch Arbeitsplätze neu gestalten? Und natürlich die Frage, wie werden auch unsere Kunden, also was wird sich da ändern? Wie sensibel werden die sein? Werden die nicht mehr sein? Und da haben wir auch in diesem Jahr jetzt in der Organisation ein paar Änderungen vorgenommen, die darauf zielen, dass wir gerade den Passagier deutlich sichtbar ins Zentrum auch der Organisation setzen mit dem neuen Bereich von Frau Harder. Und damit sicherlich die ein oder andere Prozessanpassung, die wir gemacht haben. Auf der Kostenseite ist viel gelaufen. Also da haben wir, denke in diesem Jahr, viel auch an uns selbst gearbeitet. Und das wird bleiben, das muss bleiben. Und das wird sicherlich im nächsten Jahr natürlich auch eine der Herausforderungen sein, in diesem Jahr jetzt quasi unter dem Druck der Corona-Situation geänderte, dass das auch ein neues Normal werden wird. Also glaube ich, so zurück, wie früher alles war, wird nicht mehr sein. Das muss man wissen. Mhm. Wir haben uns aber ganz bewusst in diese Richtung bewegt. Und das wird dann für uns alle das sein, dass wir diese Dinge, die wir jetzt zwangsweise machen mussten, die wir auch bewusst angepasst haben, dass wir die dann in Zukunft ganz normal so leben.
Und für die Passagiere wird das wahrscheinlich auch bedeuten, dass es dann auch einheitliche Regelungen gibt. Also nicht nur bei uns am Flughafen Hamburg, sondern auch international, dass es an jedem Flughafen, sag ich mal, dieselben Regeln auch geben wird. Jetzt ist es ja meistens auch noch so ein bisschen, ja, jedes Land hat so seine eigenen Regeln, aber dass man da versucht, auch einheitlich irgendwie was aufzusetzen.
Ja, das versuchen wir ja seit Beginn der Pandemie über die Verbände, dass wir eben einheitliche Regelungen kriegen. Das ist uns in einigen Dingen ganz gut gelungen. Also ich denke, in Deutschland waren wir sehr schnell mit sehr einheitlichen Vorschlägen bei den Behörden, die dann auch umgesetzt wurden. Die deutschen Flughäfen sind, glaube ich, alles, was jetzt die Hygienevorschriften sind wir sehr einheitlich. Wo wir im Moment dabei sind, ist die ganze Thematik des Reisens. Also braucht es Quarantäne oder nicht? Eigentlich braucht es die nicht, wenn wir überall im selben Zustand bezüglich der Pandemie sind. Wie geht man mit Impfungen um? Wie geht man mit Tests um? Da sind heute noch ganz unterschiedliche Ansichten. Und das wird für die Luftfahrt ein ganz zentrales Thema sein, dass der Passagier eben weiß, ich brauche, wenn ich geimpft bin, die und die Ausweise, die ich zeigen muss, oder wenn ich nicht geimpft bin, sind die und die Vorschriften in Bezug auf Tests vor oder nach dem Flug vorgeschrieben, und dass nicht jedes Land dann seine eigenen Regeln hat. Da sind wir, glaube ich, als Branche im Moment dabei, und es gibt in Deutschland jetzt auch gemeinsame Arbeitsgruppen mit den Behörden, damit wir das möglichst zügig bereit haben, wenn dann die Impfungen beginnen, dann zu greifen und wir beim Fliegen, beim Reisen wieder in Richtung einer anderen Normalität kommen als der heutigen.
Ja, und auch trotz dieser schweren Zeit für den Luftverkehr und den drastischen Rückgang an Passagieren, es ist dennoch wichtig, diese Infrastruktur aufrechtzuerhalten. Gerade auch der Frachtverkehr ist umso wichtiger geworden. Warum ist das so? Können Sie das einmal für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen erklären?
Ja, ich denke, wie gesagt, die Luftfahrt verbindet ja nicht nur Menschen, sondern auch in der Logistik sind das ganz wesentliche Infrastrukturen. Und wir haben das im Frühjahr gesehen mit diversen Flügen, die wir hatten, mit ob das jetzt medizinische Güter waren oder Patiententransporte, wo Deutschland ja dann anderen Ländern auch mit Krankenhäusern, Betten ausgeholfen hat. Und im Moment sehen wir es, und das haben wir hier in Hamburg jetzt auch in den letzten Wochen immer wieder gesehen, dass wir Frachtflüge aus China hatten, die mit medizinischem Gerät hier angekommen sind. Und damit letztendlich auch für die Bekämpfung der Pandemie einen ganz, ganz wichtigen Beitrag leisten. Und so ist das auch zu sehen, dass durch den Wegfall der normalen Langstreckenflüge, die auch viel Fracht transportiert haben, ist Fracht jetzt mit Frachtmaschinen trotzdem ein wesentlicher Bestandteil auch der Versorgung. Nicht nur im medizinischen Bereich, auch in anderen betrieblichen Bereichen ist die Luftfracht natürlich ganz, ganz zentral für viele Firmen, wo auch Lieferketten daran hängen. Und da bin ich eigentlich immer wieder froh, dass man das sieht, dass man ganz ohne die Luftfahrt wirklich nicht auskommt.
Ja, ich auch so. Und wir hatten ja jetzt im Dezember war das ja, wo wir den Highfly A380 auch hatten, der auch mit Impfstoffen ausgestattet war oder mit Ampullen, und ja auch die Tage davor verschiedenste Flieger waren hier vor Ort, von Militärmaschinen bis hin zu irgendwelchen Passagiermaschinen, und alle waren halt ausgestattet mit diesen, entweder mit Impfstoffen oder mit anderen medizinischen Materialien. Das ist auf jeden Fall sehr wichtig. Wir haben in unserem Podcast auch immer noch eine Rubrik, die nennt sich Turbine des Schicksals. Okay. Klingt am Anfang erstmal ein bisschen merkwürdig, aber sie ist harmloser, als sie eigentlich klingt. Herr Engschwiler, auch für Sie haben wir heute unsere beliebte Turbine des Schicksals vorbereitet. Und ich würde sie jetzt einfach mal anschmeißen.
Meine Damen und Herren, wenn Sie nun links aus dem Fenster schauen, sehen Sie bereits die Turbine des Schicksals.
So, die Turbine des Schicksals hat uns rausgegeben, Complete the Sentence. Ich werde Ihnen jetzt 5 Sätze vorlesen, die Sie noch vervollständigen müssen. Sind Sie bereit?
Ja.
Okay. Complete the Sentence. Erster Satz. Wenn ich das Jahr mit einem Wort beschreiben würde, dann wäre es?
Zum Vergessen.
Ich bin optimistisch, dass
wir bald wieder über Wachstum werden sprechen können.
Nach Corona werde ich
mir mal Zeit nehmen, etwas anderes zu denken als nur Corona.
Ja, das ist schön. Hamburg Airport bedeutet für mich
ein tolles Unternehmen mit tollen Mitarbeitern und ein Vorbild.
Lasst uns alle
das kommende Jahr so diszipliniert weiterarbeiten wie in der Vergangenheit, beruflich wie privat, dann werden wir hoffentlich bald nicht mehr über einen Virus sprechen müssen.
Ja, das war sehr schön. Das war es auch schon mit der Turbine des Schicksals. Das haben Sie doch sehr gut gemeistert. Fand ich auch so sehr schön, was Sie gesagt haben. Und ja genau, wir haben ja auch in diesem Podcast, worum es ging natürlich auch um Corona, aber wir machen natürlich auch einen Jahresrückblick und da hatten wir natürlich auch andere Themen und Meilensteine, die wir absolviert haben. Mir fällt da ganz spontan auch unsere Vorfeldsanierung ein. Was war denn noch dieses Jahr im Airport alles, wo Sie sagen würden, das haben wir dennoch erledigt oder geschafft in diesem Jahr neben Corona?
Ja, das Vorfeld ist, glaube ich, das größte, sichtbarste Projekt, das ja auch im Budget und Zeitplan geblieben ist. Also echt eine tolle Leistung. Bin ja froh, dass wir das durchhaben, weil damit sind wir auf der Vorfeldseite, denke ich, jetzt sehr, 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 sehr gut gerüstet.
Für die Zukunft gut aufgestellt.
Für die nächsten paar Jahre ist das wirklich eine tolle Sache. Auch wie das gelaufen ist, wie es konzipiert war. Wir haben dann in diesem Jahr eine weitere Reihe Gepäckautomaten in Betrieb genommen. Auch das wird die Zukunft sein. Da werden wir dafür sorgen müssen, dass die wirklich gut und besser genutzt werden. Wir haben bei der Sicherheitskontrolle die Erweiterung, die Umstellung auf die neuen Geräte. Die wird jetzt auch im Januar ganz abgeschlossen sein. Auch da sind wir gut vorbereitet. Wir haben im Gepäckkeller 2 ja auch ein größeres Umbauprojekt gehabt, wo wir die Anlage dort auch technisch nach vorne gebracht haben. Und was auch wenige mitbekommen haben, wir haben in diesem Jahr das Dach vom Terminal 2 ja auch saniert. Das war vor allem nachts, wo dort gearbeitet wurde. Also auch das sind so Themen, wo ich froh bin, dass wir sie gemacht haben. Das andere waren jetzt die IT-Themen, wo wir wirklich die Umstellung jetzt auf Microsoft Teams als ein ganz großes Thema hatten, das auch super gelaufen ist. Und viel anderes haben wir natürlich zurückstellen müssen. Das ist, glaube ich, die Kehrseite. Aber da sind einige Dinge wirklich gut gelaufen. Und nicht zuletzt auch das Projekt Hamflex, also wo wir ja letztes Jahr schon begonnen hatten, wo wir in diesem Jahr sehr, sehr viel super Arbeit geleistet haben und wo wir, glaube ich, von der gesamten Struktur des Unternehmens, von der Kostenbasis hier uns so aufgestellt haben, dass wir nicht nur die Ziele erreicht haben, die uns die Gesellschaft gegeben haben, sondern wir konnten die Ziele ja erhöhen, verdoppeln sogar und davon werden wir in der Zukunft sicherlich profitieren.
Hamflex müssten Sie noch mal kurz unseren Zuhörerinnen und Zuhörern erklären. Was hat das damit auf sich?
Ja, Hamflex ist letztendlich das Programm, wo wir darauf zielen, dass wir den Flughafen schneller und effizienter gestalten. Dort haben wir Prozesse uns angesehen, wir haben die Kosten angesehen, Erlöskonzepte angesehen. Und damit war das Ziel letztendlich bis zum Schluss Einsparungen von 30 Millionen pro Jahr wiederkehrend zu erzielen.
Das war auch schon vor Corona.
Das war vor Corona gestartet. Wir haben in Corona dann das Ziel verdoppelt. Mhm. Und letztendlich konnten wir das, den Schwung, den wir in Corona hatten, mitnehmen. Und das war auch wirklich ein tolles Teamwork, wo wir viele hatten, die hier mitgewirkt haben, viel Zeit investiert hatten. die sie vielleicht sonst nicht gehabt hätten. Das muss man auch sehen. Also das ist vielleicht auch ein Positives dieser Zeit. Aber da haben wir viele Weichen für die Zukunft gestellt. Und das ist mir ganz wichtig.
Sie haben ja auch schon erwähnt, die Sicherheitskontrolle und die Gepäckanlage haben Sie aufgerüstet. Das bedeutet dann für die Passagiere eine schnellere Abfertigung? Oder worauf darf man sich denn da einstellen?
Ja gut, die Gepäckautomaten ist natürlich etwas, das schneller geht, einfacher gehen soll. Und bei der Sicherheitskontrolle sind die neuen Anlagen auch darauf ausgerichtet, dass drei Leute parallel ihre Wannen befüllen können. Das geht dann deutlich schneller als vorher. Und wir haben jetzt mit dem Umbau hier auch eine Kapazitätssteigerung, sodass ich davon ausgehe, dass wir in den Sicherheitskontrollen in den kommenden Jahren keine Engpässe haben werden. Wir werden es natürlich gut steuern müssen. Das ist auch natürlich eine Aufgabe, die wir gemeinsam haben. Aber die Grundinfrastruktur ist da und auf der können wir aufbauen.
Ich habe mir auch noch zwei, drei kleine Sachen rausgesucht. Und Sie haben eher so die großen Themen aufgezählt. Aber ich habe zum Beispiel auch, haben wir unsere neue Hamburg Airport Lounge neu gestaltet. Die blüht jetzt in einem neuen Design. Wartet eigentlich nur noch darauf, dass jetzt wieder auch Passagiere mehr zum Flughafen kommen. Unser Flughafenmodell schaut einen neuen Zugang. Den kann man jetzt nämlich direkt vom Terminal aus begehen. Da gibt es eine Direktverbindung über der Brücke in die Modellschau. Man muss nicht mehr draußen durch den Regen stampfen. Und was Sie nicht erwähnt haben, aber dafür sind Sie wahrscheinlich zu bescheiden, den Skytrax Award haben wir gewonnen und den ACI Award. Und der ACI Award ist ja auch für Sie auch ein besonderer Award, weil der von einer Jury getroffen wird, oder wie war?
Der ACI Award ist von der Jury getroffen, genau. Und Skytrax ist von Passagieren. Also sind beides Preise, auf die wir stolz sein dürfen. Ja. Und die wir zum wiederholten Male gewonnen haben. Also das zeigt die Kontinuität. Und die anderen Themen, die Sie ansprechen, zeigen auch, wie undankbar dieses Jahr war, weil sowohl die Lounge wie auch die Modellschau waren eigentlich in dem Moment bereit, in Betrieb zu gehen, als Corona dann wirklich den Höhepunkt erreichte mit den ersten Schließungen. Also das tut mir auch leid für die da wirklich viel Vorbereitung getroffen haben. Mhm. Aber auch da bin ich sicher, dass wir dann nach einer Normalisierung wird die Lounge auch dann so wahrgenommen, wie wir sie wahrnehmen, ja. Und die Passagiere, die schon drin waren. Und die Modellschau bin ich mir auch überzeugt. Das ist eigentlich ein toller Ort, wo wir dann viele Eltern, Großeltern, Kinder, ja, Spotter, wie auch immer. Also das ist schon ein schöner Ort, um zu verweilen.
Ja. Und neben Corona gilt ja auch im allgemeinen Luftverkehr und auch bei uns ganz explizit stark das Projekt Klimaneutralität am Flughafen. Wie sehen da bereits unsere Fortschritte aus? Wann sind wir klimaneutral? Kann man das schon sagen?
Ja, wir zielen darauf, dass wir Ende 2021 soweit sein werden. Das ist ja ein Projekt, das auch nicht erst seit gestern läuft, sondern das Thema Umweltbewusstsein ist etwas, was der Flughafen seit vielen, vielen Jahren sehr aktiv hat. Den Bereich Umwelt als Abteilung gibt es, glaube ich, seit über 30 Jahren. Also da fühlen wir uns auch etwas als Vorreiter. Wir sind natürlich auch mit der Stadtlage des Flughafens letztlich dazu prädestiniert, solche Themen dann auch anzugehen. Tun wir auch, und da sind wir, denke ich, auch wirklich gut unterwegs, wenn ich daran denke, dass wir, glaube ich, fast 80% unserer Flotte ist mit alternativen Antrieben heute unterwegs, ob das synthetischer Diesel ist, ob das Elektro ist oder ich fahre ja mit Wasserstoff. Mhm. Da sind wir weit voran. Auch die neuesten Gebäudetechniken, die wir bei den Bauten hatten, wir werden angewandt. Wir haben Klimawald in den Kaltenkirchen. Und haben jetzt auch ein Projekt, wie wir, wie gesagt, die letzten Maßnahmen noch treffen, dass wir das Ende 2021 schaffen. Genauso wie die Branche im Übrigen. Für uns als Branche ist es ein ganz großes Thema und da bekennt sich die Branche auch ganz klar dazu. Das war kurz vor Weihnachten, hat ja der BDL hier auch öffentlich nochmal kommuniziert, wie wir dazu stehen. Und da wird es darum gehen, dass man diese Maßnahmen, die ja auch nicht einfach zu treffen sind, dass man die jetzt in den kommenden Jahren ganz konsequent verfolgt und verdeutlicht, dass die Luftfahrt ihren Beitrag zur Klimaneutralität, klimaneutrales Fliegen leisten wird, bereit ist, das zu leisten, dass wir umgekehrt aber auch von der Politik erwarten, dass sie die Rahmenbedingungen so setzt, dass die Luftfahrt, die eine der wenigen Transportindustrien ist, die sich auch selbst finanziert, dass es da eben gelingt, aus der Corona-Krise dann auch die Ressourcen, die Kraft zu haben, dann auch diese gesamten ökologischen Themen dann auch so konstruktiv anzugehen, wie man das vor der Krise auch schon gemacht hat.
Was glauben Sie denn, wie wirkt sich Ihrer Meinung nach die Pandemie und der Aspekt Umwelt auf das Reisen aus? Also speziell ja auch für den Passagier an sich. Wird er davon irgendwas mitbekommen oder läuft das alles so im Hintergrund?
Ja, wie ich bereits sagte, das ist ein Thema, das ja schon länger läuft. Mhm. Und ob ich jetzt an Flugzeugneuentwicklungen wie Neo denke, also da ist vieles ja vorher schon gelaufen. Ich denke, es wird sicherlich auch so spürbar sein, dass viele Fluggesellschaften beispielsweise ihre älteren Maschinen jetzt ausflotten und schneller auf neuere gehen, so wie sie das wirtschaftlich sich leisten können. Ich glaube, das darf man nie vergessen. Das muss auch wirtschaftlich tragbar sein. Das wird man schon sehen. Und wir sehen es ja auch mit Themen, die uns vielleicht auch emotional wehtun, dass eine A380 in dem Sinne nicht weiter produziert wird, dass Airlines die Jumbos aus dem Betrieb nehmen und wir quasi kleinere Maschinen sehen, aber eben hocheffiziente Maschinen. Das wird der Passagier merken. Und ansonsten wird es auch unsere Aufgabe sein als Branche, dem Passagier zu verdeutlichen, welchen Mehrwert er quasi jetzt mit neuen Maschinen hat und welche Effizienz die Luftfahrt da auch tatsächlich bietet, bis hin zu synthetischem Kerosin, wo wir auch in Projekten dabei sind. Also da ist viel in Bewegung und die Branche muss da auch die entsprechende Aufklärung leisten.
Das Thema hatten wir auch mit unserem letzten Gast Lukas Kästner von Hamburg Aviation, der uns da auch ein bisschen aufgeklärt hat, was das Thema Wasserstoff angeht in der Luftfahrt und so. Das war auch sehr spannend. Also da entwickelt sich auf jeden Fall sehr viel in der Luftfahrt, sehr viel zum Thema Klimaneutralität. Und ja, wir können gespannt sein, wie es da dann auch weitergeht. Mit Blick auf das neue Jahr, was dürfen wir uns von 2021 denn erwarten? Es ist klar, wir haben keine Zauberkugel, wo wir sehen können, was auf uns zukommt. Aber wir können ja doch ein bisschen sagen können, ungefähr, was uns denn erwarten wird. Beziehungsweise, was wünschen Sie sich auch?
Ja, das ist nicht der Unterschied zwischen Wünschen und was wir erwarten. Ja. Ich denke, wir werden ein schwieriges Jahr haben. Die Planung ist ganz, ganz, ich sag mal, präzise fast gar nicht machbar, weil wir wirklich nicht wissen, was wann geschehen wird. Wir können gewisse Annahmen treffen. Wir haben in Szenarien gearbeitet bei uns. Aber in Tat und Wahrheit leben wir im Moment jetzt wirklich fast von Woche zu Woche. Wir müssen sehen, was die Airlines tun, welche Rahmenbedingungen sind da, welche Bestimmungen gibt's, die nicht mehr gelten, die verschärft gelten. Also so werden wir uns gerade zu Beginn des Jahres sehr, sehr so aufstellen müssen, wie wir das in den letzten Monaten jetzt auch getan haben. Es gibt die Perspektive mit dem Impfstoff. Auch da wird man dann sehen müssen, wie schnell ist der Impfstoff dann tatsächlich verfügbar, wie schnell sind die Impfungen da und wie schnell kann man dann auch Schritte in Richtung Normalität gehen. Da hoffen wir als Branche, und ich sage ganz bewusst hoffen, weil wir es auch nicht wissen, dass wir quasi Richtung Sommerferien dann wieder in eine größere Normalität kommen werden, dass es Sommerferien wieder möglich sein sollten. Auch das wissen wir heute nicht, das ist so die Perspektive und dass wir in der zweiten Jahreshälfte dann durchaus sehen, dass wir wieder in einen etwas normalen Betrieb kommen können. Ja. Aber da ist im Moment, wie gesagt, wir denken in Szenarien, da ist auch etwas Hoffnung dabei und die Realität heißt, dass wir wirklich ein schwieriges Jahr vor uns haben.
Aber bei einer Sache bin ich mir ganz sicher, was wir 2021 erwarten können, nämlich ein riesengroßes Geburtstagskind. Nämlich unseren Hamburg Airport. Wir werden im Januar 110 Jahre alt. Das ist eine beachtliche Zahl. Es ist, glaube ich, ja, wir sind der älteste Flughafen Deutschlands, der an einem Standort verweilt. Was bedeutet das für Sie, diese 110 Jahre Hamburg Airport?
Ja, ich find's toll, weil ich gehe auch gerne in Geschichtsbücher und so zu sehen, woher der Flughafen kommt, was er alles schon miterlebt hat. Das haben wir ja bei der 100-Jahr-Feier vor 10 Jahren ja auch schon gesehen. Das ist beeindruckend und ich finde stolz. Ich bin stolz eigentlich, dass man hier arbeiten kann, dass man mitsehen kann, was das für ein wirklich geschichtsträchtiger Standort ist. Und es verdeutlicht auch, wie wichtig das in der heutigen Zeit ist, einen Flughafen zu haben, damit eine Region, eine Stadt wie Hamburg eben auch wirklich erreichbar ist, international gesehen wird. Und auf das dürfen wir, denke ich, alle stolz sein. Das ist auch eine Verpflichtung für die Zukunft, das jetzt auch auf diesem Weg so weiterzugehen.
Ja. Herr Eggenspieler, wir kommen nun zu meiner Lieblingskategorie, denn da kommen jetzt die Fragen direkt von unserer Community. Wir haben vorher in unserer Instagram-Story angekündigt, dass wir mit Ihnen ein Interview im Podcast haben und die durften dann ihre Fragen direkt an Sie stellen. Ich habe da auch ein paar mitgebracht und würde sie jetzt einfach mal vortragen, denn wir spielen jetzt die Community fragt. Und ich habe es noch gar nicht angeboten, aber wir haben es hier so ein bisschen dekorativ aufgebaut und ich habe noch ein bisschen Adventszeit mitgebracht aus den Weihnachten und Kekse habe ich auch gebacken, habe ich nicht gebacken, habe meine Freundin gebacken, schmecken sehr gut. Alles unter Corona-Maßnahmen, also greifen Sie gerne zu. Aber vorher spielen wir erstmal die Community fragt.
Meine Damen und Herren, Sie dürfen nun nach vorne zum Piloten ins Cockpit, denn es heißt wieder die Community fragt.
Also Herr Eggenspieler, die Fragen, sind Sie bereit? Ich habe 5 Fragen mitgebracht.
Okay.
Eine Frage kam von einer Userin und zwar hat sie gefragt: Wie geht es Ihnen, Herr Eggenspieler?
Ja, gesundheitlich geht es mir gut. Ich schlafe auch gut. Und ansonsten habe ich die Anspannungen, die alle auch haben. Das war für mich kein einfaches Jahr. Man trägt Verantwortung und das ist mein Job. Damit gehe ich auch um und ich weiß mich auch auf ein gutes Team hier am Flughafen abzustützen und Ich denke, jammern nützt gar nichts, sondern wir müssen das Beste daraus machen. Und ich glaube, wir haben dieses Jahr trotz allem einen guten Job gemacht.
Ja. 2. Frage. Wird man jetzt auch in den nächsten Jahren noch Azubis weiter beschäftigen? Beziehungsweise auch übernehmen oder halt einstellen? Da, ja, ist wohl die Frage sehr groß. Es gibt ja immer noch Interesse, am Flughafen zu arbeiten.
Ja, das ist auch gut so und ich habe immer gesagt, auszubilden ist natürlich auch eine wichtige Aufgabe eines Unternehmens. Das werden wir auch weiterhin tun. Wir werden im kommenden Jahr jetzt nicht ganz so viele Auszubildende neu einstellen wie in den vergangenen Jahren, aber wir werden weiter ausbilden und wir werden weiter wie bisher dann die Auszubildenden in einer ersten Phase befristet übernehmen. Also das ändert sich nicht, weil ich denke, das ist auch fürs Unternehmen eine wichtige Aufgabe und da müssen wir nachkommen und werden wir auch.
Eine, wenn nicht sogar die Frage, die am häufigsten gestellt wird in den Social-Media-Kanälen, die ich auch schon öfters mal mitbekommen habe: Warum haben wir keine, so wurde es geschrieben, ich würde auch sagen kaum, oder wir haben ja auf jeden Fall kein richtiges Langstreckenangebot?
Ja, da könnte ich jetzt wahrscheinlich einen ganzen Podcast damit füllen, was die Gründe sind. Ich denke, dass wenn man die Struktur der Luftfahrt ansieht, dann ist die Langstrecke nämlich primär über Drehkreuze organisiert heute. Und das Thema ist in Hamburg vor vielen Jahrzehnten schon abgefahren. Wir sind nicht ausgerüstet, nicht die Größe für ein Drehkreuz. Hamburg hat den Markt für gewisse Langstrecken, die hatten wir auch schon, ob das Nordatlantik ist oder wir haben ja Dubai auch als eine der Langstrecken. Und da sehe ich schon Perspektiven mit neueren Fluggeräten, also die sowohl die 787, 350, aber jetzt dann auch die Langstreckenversion vom Airbus 321 haben schon Potenzial. Und da werden wir sehen, inwieweit es gelingt, dass Hamburg dann auch als Standort solche Strecken bekommt, die dann an Drehkreuzen vorbeigehen. Verdient hat es die Stadt letztendlich. Ich glaube, die Stadt muss da natürlich auch für die Sichtbarkeit des Standortes am einen oder anderen Ort noch mehr tun. Da ist Hamburg in der Welt nicht ganz so bekannt, wie das Hamburg glaubt zu sein. Ja, das sage ich immer wieder mal. Und Deshalb ist es letztendlich, um die Frage ganz kurz zu beantworten, es ist eine wirtschaftliche Frage der Airlines, die betreiben diese Strecken. Und eine Langstrecke muss natürlich bei jedem Flug mit einer hohen Auslastung das ganze Jahr dann wirklich gut gebucht sein. Und das können die Drehkreuze dann leichter darstellen, weil sie natürlich viel Flexibilität haben mit den vielen Zubringerflügen, die wir in der Form natürlich nicht haben.
Also an uns soll es nicht liegen. Wir würden uns freuen, wenn wir mehr Langstreckenangebote hätten. Aber ja.
Es gibt Dinge, die sind so, wie sie sind. Ja. Und ich sage immer gerne, es gibt letztendlich eine emotionale Schiene, das ist genau die dieses zu sehen. Es gibt aber auch eine rationale, dass das Streckennetz in Hamburg durch die gute Anbindung an Drehkreuze von der objektiven Betrachtung sehr gut ist. Also wir sind gut an das Weltnetz angebunden. Auf vielen Langstrecken steigt man immer einmal um. Und da hat der Hamburger Passagier oder der nach Hamburg kommen will, eine riesen Auswahl von Verbindungsmöglichkeiten. Und da stehen wir auch im internationalen Vergleich ganz gut da. Aber das ist, wie gesagt, die rationale Betrachtung.
Ja, ich hoffe, dass damit die Frage auch gut beantwortet. Wir hatten natürlich wahrscheinlich hätten die am liebsten gehört, sie packen jetzt hier 5 Langstrecken raus, die 2021 in Kraft treten.
Ja.
Die 4. Frage. Wie setzt sich der Hamburg Airport für die ökologische und soziale Nachhaltigkeit ein?
Ja gut, ich denke, das geht auf das Thema, das wir vorher hatten. Also das Thema Ökologie ist für uns natürlich ein ganz wichtiger Faktor in den vielen, vielen Bereichen, auch in Investitionen, die wir tätigen. Und das wird auch vorangehen. Also die Klimaneutralität ist nämlich jetzt das Aushängeschild. Wir werden auch jetzt, was Fahrzeuge angeht, da jetzt konsequent weitergehen. Und sämtliche Maßnahmen, die wir treffen oder Projekte, die wir angehen, haben natürlich diesen Aspekt mit drin. Sozial ist es unser Bestreben, weiterhin ein guter Arbeitgeber zu sein, ein verlässlicher Arbeitgeber. Das haben wir, denke ich, auch jetzt gerade in dieser Corona-Zeit bewiesen, wo wir schnell waren mit der Kurzarbeit. Auch mit dem Betriebsrat hat das gut funktioniert, dass wir dort diese Regelungen schnell hatten. Wir bilden weiterhin aus. Also so werden wir uns bemühen, wirklich ein guter, verlässlicher Arbeitgeber zu sein, wo es Spaß macht, dabei zu sein. Mit all den Rahmenbedingungen, die wir natürlich haben. Und das ist mir persönlich ein Anliegen. Und für das werden wir natürlich auch hart arbeiten.
Und die letzte Frage. Welche Aufgaben machen Ihnen am meisten Spaß beziehungsweise bereiten Ihnen am meisten Freude als Geschäftsführer?
Ja, am meisten Freude macht es mir eigentlich, wenn ich mich bei Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für das bedanken kann, was sie geleistet haben, was ich auch an dieser Stelle gerne tue, weil das ist letztendlich dann auch für einen Geschäftsführer etwas, wo man sagen kann, das sind Dinge gut gelaufen. Man ist ja hier nicht alleine, um ein Unternehmen zu führen, sondern wir sind viele, viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und das ist eigentlich, wenn es gut funktioniert, ist das eigentlich das Schönste, was man tun kann. Da zählen dann eben viele Begegnungen mit Mitarbeitern dazu, bis hin zu auch den Feiern mit Leuten, die seit 25 oder 40 Jahren im Unternehmen sind. Das der erste Tag der Auszubildenden, da bin ich auch gerne dabei. Und so gibt es, glaube ich, viele Begegnungen, die kompensieren für das, was man sonst natürlich auch an zeitlichem Einsatz und auch nicht immer ganz einfachen Themen dann hat.
Heckenschwiler, wir sind jetzt schon so gut wie am Ende angelangt. Danke, dass Sie sich auf jeden Fall die Zeit genommen haben. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich möchte gewiss nicht in dieser schweren Zeit mit Ihnen tauschen wollen. Sie müssen wahrscheinlich auch schon gleich wieder in den nächsten Termin. Und zum Ende hin überlassen wir das Mikro nochmal unserem Gast und Sie dürfen ein paar Worte an die Hörerinnen und Hörer da draußen richten. Und ja, ich überlasse Ihnen gerne das Mikro.
Ja, ich will das gar nicht künstlich verlängern. Ich will mich bedanken fürs Gespräch, Herr Zastro, und allen Hörern, Zuhörern und Zuhörern gute Gesundheit wünschen. Ich glaube, das gehört sich im Moment vor allem anderen. Einen guten Rutsch in ein neues Jahr. Und wie gesagt, allen Mitarbeitern, die zuhören, sage ich danke fürs Engagement im kommenden Jahr und danke schon im Voraus für das, was kommt. Allen übrigen, die zuhören, sage ich danke für die Treue zum Hamburg Airport. Wir freuen uns über jegliche Unterstützung. Natürlich, wenn man fliegt, ist das auch gerne gesehen, aber auch ansonsten haben wir viele Leute, die uns unterstützen. Das haben wir auch dieses Jahr gespürt und da kann ich mich auch noch bedanken.
Meine Damen und Herren, wir haben soeben mit dem Landeanflug auf Hamburg begonnen. Bitte stellen Sie nun die Rückenlehne wieder in eine aufrechte Position, klappen Sie die Tische ein, aber warten Sie mit dem Aufstehen doch bitte, bis der Podcast zu Ende ist. Wir hoffen, Ihnen hat die Folge gefallen und Sie entscheiden sich auch beim nächsten Mal wieder für uns, wenn es wieder heißt, auf einen Tomatensaft mit.
Ja, das ist wirklich ein sehr schönes Ende, um diese Podcast-Serie in diesem Jahr zu beenden. Wir machen im Januar jetzt eine kleine Podcast-Pause und gehen in die Vorbereitung für das zweite Podcast-Jahr für Auf einen Tomatensaft mit. Dann wieder mit vielen neuen spannenden Gästen und ihren Geschichten. Und falls ihr es jetzt eingeschaltet habt, dann empfehle ich euch nochmal die anderen Folgen, die wir bereits in diesem Jahr alle aufgenommen haben, euch anzuhören. Da sind nämlich ein paar interessante Stories dabei, spannende Mitarbeiter, Vielflieger mit ihren Geschichten rund um die ganze Welt. Und ja, hört einfach mal rein, das lohnt sich. Ich bedanke mich bei Ihnen, Herr Eckenschwieler, und wünsche Ihnen und Ihrer Familie einen guten Rutsch ins neue Jahr. Und das Gleiche wünsche ich euch da draußen natürlich auch. Passt gut auf euch auf, rutscht gesund ins neue Jahr und wir hören uns dann 2021 wieder. Vielen Dank fürs Zuhören, bleibt gesund, euer Flo.